Liebe Freundinnen und Freunde des dritten Frühlings, inzwischen ist es Herbst. Die Tage sind schon deutlich kürzer und die Nächte kälter. Doch dazwischen gibt es immer wieder diese goldenen Tage, an denen das rote Weinlaub besonders intensiv leuchtet. Es ist Corona-Herbst. Regelmäßiges Thema in den Nachrichten sind die steigenden Infektionszahlen. Unser Leben hat sich in mancherlei Hinsicht verändert. Doch nicht Corona soll mein Thema sein, sondern ich möchte euch jetzt, wo es draußen ungemütlicher wird, einladen zu Streifzügen durch die Welt der Bilder, der Kunst. Wobei, da Corona inzwischen unser aller alltäglicher Begleiter ist, wird es mir wohl nicht ganz gelingen, die Pandemie draußen zu halten. Ich beginne mit einem Bild, das gut zum Herbst passt. Eine Abendstimmung am Schlachtensee von Walter Leistikow. Alles verdichtet sich in diesem flüchtigen Moment, in dem sich die Abenddämmerung herabsinkt. Wir stehen vorne am Ufer zwischen Kiefern. Vor uns breitet sich der See aus, in dem sich die untergehende Sonne spiegelt. Weiter hinten wird er enger, das Wasser vom Dunkel der Bäume überschattet, um sich in der Bildtiefe wieder zu öffnen. Vielleicht wie ein Weg oder Übergang. Stille, Ruhe, Frieden. Details wie der goldene Streifen am hinteren Ufer oder das Ineinander von Baumsilhouetten und durchscheinendem Licht in den Spiegelungen im Wasser. Am blassbraunen, weiten Himmel schwebt die Abendsonne, hier und da eine zarte Wolke. Ein Motiv, das leicht kitschig werden könnte, doch nicht bei Leistikow. Sein Künstlerkollege Lovis Corinth bezeichnet ihn, der 1883 wegen Talentlosigkeit von der Berliner Kunstakademie verwiesen wurde, als Dolmetsch der herben Schönheit der märkischen Wälder und Seen. Weitgehend unverändert können auch wir diese herbe Schönheit noch heute erleben. Ich lese gerade den Bericht einer jungen Kanadierin, die sich die Fülle der Seen in und um Berlin systematisch und im wörtlichen Sinn erschwimmt und ihr es damit gelingt, ihre inneren Dämonen zu bannen. Die Stadt Berlin dagegen hat sich seit Leistikows Zeiten stark verändert, hat zwei Weltkriege erlebt, die Teilung durch die Mauer und wird gerade allerorten städtebaulich verdichtet. Und doch, auch in der Stadt kann es solche Abendstimmungen geben. Der Himmel fließt in steinernen Kanälen, beginnt Oskar Lörkes Gedicht »Blauer Abend in Berlin«. Doch der Herbst ist auch eine Zeit, die man mit Verfall, auch mit Dekadenz assoziiert. Eine Dekadenz, die dann auch als Signum der eigenen Zeit gelten kann. Eine solche Endzeitstimmung ist das Thema des 1807 fertiggestellten Werks »Die Römer der Verfallszeit« von Thomas Couture. Überfluss, Überdruss, Verzweiflung, Lethargie. So könnte man das großformatige Werk zusammenfassen. Es ist geradezu ein Gegenbild zur Leistikows Abendstimmung am Schlachtensee. Couture greift in die Vollen und bietet auf, was die Tradition an Motiven und malerischen Mitteln hergibt. Mit dem Setting einer monumentalen Säulenhalle nimmt er Maß an einem von Raphaels berühmtesten Werken der Schule von Athen. Doch während bei Raphael die bedeutendsten Philosophen der Antike versammelt sind, die miteinander forschen und diskutieren, findet bei Couture eine Orgie statt. Im Katalog des Pariser Salons von 1847, auf dem das Werk gezeigt wurde, stehen zur Erläuterung zwei Verse des römischen Dichters Juvenal. Zitat: Grausamer als der Krieg hat sich das Laster auf Rom gestürzt und rächt das besiegte Universum. Auf dem Gemälde scheint die mehr als ausgelassene Feier ihren Höhepunkt schon überschritten zu haben. Währenddessen sich hier und da noch dramatische, exaltierte Szenen abspielen, dominiert schon die Erschöpfung, Erschlaffung bis hin zum Kollaps. Licht und Schatten stoßen hart aufeinander, stellen aus und verbergen. Wie missbilligende Kommentare und Zeugnisse einer vergangenen Größe stehen überlebensgroße Statuen in den seitlichen Nischen. Wobei, jener Held aus Marmor vorn links In heroischer Nacktheit und mit stolz geschwellter Brust ist vielleicht schon als Vorzeichen der Hybris gemeint, die dann in den Niedergang führt. Die Vergeblichkeit dieser Jagd nach Vergnügen, nach Grenzüberschreitung, nach einem Ausleben aller Triebe verdichtet sich im leeren Blick der weiß gekleideten jungen Frau im Zentrum des Bildes. Zwei andere Figuren sind wie zwei Gegenspieler, wie eine Alternative platziert. Über der weiß gekleideten, also auch in der Mittelachse des Bildes, befindet sich im Abschluss des Raums eine Jünglingsstatue in klassischer Ponderation, die man als Sinnbild von Winkelmanns Ideal der Antike als edler Einfalt und stiller Größe deuten könnte. Ihm gegenüber, von rückwärts gesehen, steht etwas links vom Zentrum im Bildvordergrund eine bakantische Gestalt mit erhobenem Weidenbecher, dem Blick, triumphierend, so ist anzunehmen, auf ihr Gegenüber gerichtet. Couture geht es in seinem Werk weniger um die alten Römer, vielmehr ist seine eigene Zeit gemeint, die sogenannte Juli-Monarchie in Frankreich mit ihren Skandalen. Allerdings, und das ist das ganz grundsätzliche Paradox solcher Formate, das Bild lebt von der Lust an dem, das es anklagt. Verfall der Werte, so heißt es immer. Bei Juvenal ist es nicht der äußere Feind, sondern das Laster. Gemeint ist wohl eine Haltung, die nichts über die Lust hinaus kennt, der alles andere sinnlos geworden ist. Endzeitstimmung, Angst vor dem Ende einer Epoche oder sogar der gesamten Menschheit sind jedoch nicht ausschließlich ein Phänomen des 19. Jahrhunderts. Im Jahrhundert danach befürchtete man den Untergang der Welt durch die Atombombe. Doch muss ich den Herbst als Bild des Verfalls, des Niedergangs, als Vorzeichen des Endes sehen? Die Gartenkunst kennt seit jeher ein anderes Bilderpaar, und zwar die Göttin Flora und Pomona als Allegorien des Frühlings mit seinen Blüten und des Herbstes mit seinen Früchten. Beides gehört zusammen. Im Parc Sanssouci symbolisieren sie darüber hinaus auch das Ineinander von Zier- und Nutzgärten, der Einheit von Schönem und Nützlichem, wobei hier die Gärtner reichlich Gelegenheit zur Höchstleistung hatten, in Sachen einheimischer und exotischer Früchte, vieler Gemüsesorten und natürlich auch dem Wein. Schließlich bildet der Weinberg den Mittelpunkt von Sanssouci. Ich habe ein weniger prominentes Bildbeispiel und eine Variation des Themas aus dem Körnerpark in Berlin-Neukölln gewählt. Am westlichen Ende, zu Füßen der Orangerie, stehen vier Putten, die die Jahreszeiten verkörpern, und hier steht auch der Herbst mit seinen Trauben. Der Körnerpark, der in den Jahren 1912 bis 1916 in einer ehemaligen Kiesgrube angelegt wurde, ist nur ein Beispiel für die Fülle von Parkanlagen, die Berlin bis heute zu einer besonders grünen Stadt machen. Eine Gedenktafel berichtet, dass der neubarocke Körnerpark, Zitat, dem umgebenden Stadtviertel ein besonders schmuckvolles Gepräge geben und zur Durchführung einer hervorragend schönen Umbauung und zur Schaffung einer besonders bevorzugten Wohngegend anspornen sollte. Zitat Ende. Dieser Vorsatz ist offenbar gelungen. An drei Seiten schließen sich gründerzeitliche Straßenzeilen an, Richtung Westen, Richtung ehemaliger Flughafen, wenn ich mich nicht täusche, genossenschaftliche Siedlungsbauten aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Allerdings, das mit der besonders bevorzugten Wohngegend war und bleibt Aufgabe und Herausforderung der Stadtentwickler bis heute. Was soll beispielsweise mit den großen parkartigen Friedhöfen im nördlichen Neukölln geschehen, angesichts der aktuellen Trends, die immer mehr zu sehr bescheidenen Bestattungsformen tendieren? Schließen möchte ich für heute mit einer Fotografie, die die Stürme vergegenwärtigt, die der Herbst auch mit sich bringt. Künstlerin ist die aus Ungarn stammende Fotografin Eva Beschnyö, die von sich selber sagt, Zitat, wenn ich mit der Kamera unterwegs bin, sehe ich die Dinge. Mit einer Einkaufstasche laufe ich an allem vorbei. Zitat Ende. 1932 verlässt sie wegen der zunehmenden antisemitischen Verfolgung durch die Nationalsozialisten Berlin und geht nach Amsterdam. Etwa ein Jahr später entsteht dann diese Aufnahme in den südlichen Niederlanden, in dem kleinen Örtchen Westkapelle direkt am Meer. Drei Gestalten in langen Mänteln, mit Mützen oder Hüten und mit ausgebreiteten Armen, von hinten gesehen als Schattenrisse vor einem dramatischen Himmel. Im Hintergrund, hinter dem Deich, eine traditionelle holländische Bockwindmühle und, nur ganz knapp angeschnitten, Dächer und Schornsteine von Häusern. Im Unterschied zur Coutures Opulenz beim römischen Niedergang wirkt dieses Bild durch die Verdichtung und Konzentration. Dreimal die gleiche Gestalt mit nur geringen Variationen, die Windmühle im Kontrast zu den amorphen Formen des Himmels, der fast die gesamte obere Hälfte des Bildes einnimmt. In dieser Konzentration gelingt es Bechigneux, das Erleben dieser Herbststürme an der Küste zu fassen. Wir stehen auf dem Deich, hinter uns das Meer und der Wind mit fast körperlicher Kraft. Er kann uns ausbremsen, uns sogar von den Beinen reißen, wenn wir versuchen würden, ihm zu trotzen. Doch, wenn wir es machen, wie Eva Bechigneux es uns in diesen drei Gestalten zeigt, können wir uns auch von ihm tragen lassen, uns an ihm anlehnen.